Die Radio Wissen. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen. Jagt ihr vielleicht Pokémons in der Augmented Reality oder taucht ihr gleich ganz ab samt VR-Brille in die virtuelle Realität? Ich habe das mal gemacht und stand dann dank VR auf einem Wrack im Ozean. Um mich rum flitzern glitzernde Fischschwärme. Plötzlich wird es dunkel, ein hausgroßer Schatten schiebt sich über mich. Ich schaue hoch und sehe einen gigantischen Wal. Und habe noch Glück gehabt, dass der mich nicht mit seiner Schwanzflosse erschlagen hat. Und das war mal wirklich interessant. Ich stehe da also in Fleisch und Blut, in einer Jeanshose, in einem schmucklosen Container, auf grauem Teppichboden in den Berliner Messehallen. Und meine Augen und mein Gehirn glauben im Ernst, sie stehen mit mir in der Tiefsee. Dabei spüre ich ja, dass um mich rum nur trockene Messehallenluft ist und kein kaltes Salzwasser.
Auch in der virtuellen Realität ist es eben noch lange nicht möglich, dass alle Sinne wirklich korrekt angesprochen werden, dass man taktiles Erlebnis hat und haptisches Feedback, wenn man Oberflächen anfasst.
Mit so einem neuen Medium muss man erstmal umgehen lernen und man muss eben genau erstmal herausfinden, was sind so die Möglichkeiten, wie erzählt man so eine Geschichte, wenn der Kameraframe wegfällt, wie funktioniert das überhaupt?
Sowohl Utopien, wie toll das wäre, als auch Dystopien, wie schrecklich das wäre.
Scheint das eine der großen Hürden zu sein, diese Cybersickness oder genau dieses Unwohlsein, nachdem man diese Brille aufhat, in der Zukunft irgendwie abzuschaffen oder zumindest zu mindern.
Da versuchen gerade ganz viele Leute eben ganz viele Sachen.
Dass das Gehirn eine Vorhersagemaschine ist.
Ich saß auf einem Stuhl und auch in dieser Umgebung saß ich auf einem Stuhl, eben auf diesem Hochhaus. Und ganz am Ende kippte das Ganze. Es schwankte und kippte. Und ich fiel dann quasi mit diesem Stuhl runter. Und das hat auf jeden Fall ein flaues Gefühl in meinem Magen verursacht.
Tja, ziemlich mächtig, unser Sehsinn. Der macht einiges mit und uns einiges vor. Ob und wie sich unsere Sinnesempfindungen per Internet verändern oder erweitern lassen, das war Thema in unserem digitalen Salon am 30. November 2016. Der digitale Salon, das ist die Gemeinschaftsveranstaltung von Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, lässt sich auch kürzer sagen, nämlich HIIG, und von uns, von D-Radio Wissen. An jedem letzten Mittwoch des Monats steigt der Salon im HIIG in Berlin. Im November hatten wir drei Menschen eingeladen, die sich alle drei mit der augmentierten oder der virtuellen Realität beschäftigen, aber aus sehr, sehr unterschiedlichen Perspektiven. Julian Adenauer hat Mechatronik studiert, ist dann aber rasch ins Ungewisse abgebogen, Richtung Kunst. Er bastelt an der Stelle, an der sich Kunst, Design und Technologie berühren. Julian hat das Retune Festival gegründet, auf dem genau solche Projekte entstehen und gezeigt werden. Dr. Michael Gäbler ist Neurowissenschaftler, unter anderem am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Er untersucht, wo und wie es Wechselwirkungen gibt zwischen Psyche, Gehirn und Körper. Dabei geht es auch um die Sinne, klar, um subjektives und gefühlsmäßiges Erleben. Er hat sich zum Beispiel mit der Frage beschäftigt, wann gesunde oder kranke Menschen ihre Umgebung als real oder irreal empfinden. Johanna Lange war die dritte im Bunde. Sie ist Lehrbeauftragte an der Technischen Universität Berlin im Bereich Medienwissenschaft. Sie arbeitet in ihrer Dissertation zum Thema Augmented und Virtual Reality. Und auch sie tüftelt an solchen Fragen rum aus der medienwissenschaftlichen Perspektive. Ein Dreh- und Angelpunkt ihrer Überlegungen ist das, was Forscher gerne mit Immersion beschreiben. Wir klären den Begriff auch gleich, aber als erstes wollte ich von den drei Gästen mal wissen, wann sie denn das letzte umwerfende, immersive Erlebnis hatten.
Wirklich im Gedächtnis geblieben ist mir tatsächlich das Ausprobieren der Oculus Rift. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Da hatte ich wirklich das erste Mal das Gefühl, vollständig in so eine mediale Umgebung tatsächlich immersiert zu sein. Auch wenn die Grafik noch unglaublich schlecht und pixelig war, aber dieses Gefühl, mich wirklich in diesem Raum umdrehen zu können.
Was war das für ein Raum? Wo warst du?
Es war eigentlich nur eine ganz kleine Demo-Version bei uns an der TU im Mathe-Lab, die damit experimentiert haben. Verschiedene Bilder, die gewechselt haben. Eine Stadtansicht, ein Hochhaus, auf dem ich stand. Aber dieses Gefühl, wirklich den Kopf in alle Richtungen drehen zu können. Und ich sehe immer was anderes. Und es ist irgendwie, ja, meine Blickrichtung passt sich an. Und das war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Bis hin, dass am Ende, ich saß auf einem Stuhl und auch in dieser Umgebung saß ich auf einem Stuhl, eben auf diesem Hochhaus, und ganz am Ende kippte das Ganze. Es schwankte und kippte und ich fiel dann quasi mit diesem Stuhl runter, und das hat auf jeden Fall ein flaues Gefühl in meinem Magen verursacht. Aber auch ein tolles Buch kann das auf jeden Fall erzeugen. Natürlich mehr mithilfe der Vorstellungskraft, dann mithilfe der Imagination. Aber auch da kann man ja wirklich das Gefühl haben, wow, ich bin mittendrin. Und das habe ich definitiv auch schon sehr...
Michael, du hast jetzt so genickt bei der Beschreibung des kippligen Stuhls auf dem Hochhaus. Warst du da auch gesessen? Oder was hat dich aus den Latschen gehauen?
Da war ich tatsächlich auch schon gesessen. Und es ist eine sehr beeindruckende Demo der Oculus. Aber weil ich noch irgendwie mit mehr Nachdruck genickt hatte, war gerade diese Geschichte oder gerade dieser Aspekt, dass eine Geschichte genauso immersiv sein kann wie irgendein technologisches Gadget. Dass das auf jeden Fall eine der Sachen ist, die, auch wenn sie mich in meiner täglichen Forschung nicht so richtig betrifft, auf jeden Fall im Alltag eine große Rolle spielt. Also ich war in einer technischen Immersion, war ich genauso beeindruckt von diesen neuen Head-Mounted Displays, also diesen Virtual Reality-Brillen, die alleine mit einfachsten Mitteln es schaffen, einen in so eine künstliche Umgebung zu versetzen. Andererseits muss ich sagen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was die letzte immersive und flashige, immersive Erfahrung war, dann war es garantiert irgendeine Serie oder irgendein Film, der mich irgendwie berührt hat, und das war potenziell sogar eine körperlichere oder irgendeine psychologischere Erfahrung als das technische Vorgaukeln einer künstlichen Realität.
Gut, dann müssen wir das von dir noch wissen. Wo hat es dich umgehauen?
Ich habe vor ein paar Monaten zum ersten Mal eben auch so eine Oculus angehabt, die so einen zusätzlichen Sensor vorne drauf hatte, der die Finger erkennt. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil man auf einmal mit dieser virtuellen Realität nämlich nicht nur angucken, sondern tatsächlich Dinge mit den Händen so greifen. Also ohne, dass
was
man...
Was denn zum Beispiel? Was drauf hatte.
Tatsächlich war das von der Grafik, und das war ein super Demo-Dings. Mhm. Also überhaupt eigentlich nicht wirklich... Kein tolles Demo, es waren so Bauklötze, mit denen man so rumwerfen konnte. Aber trotzdem hat es sich deshalb so beeindruckt, weil es einfach so natürlich funktioniert hat. Mhm. Weil, also ich meine, man kennt das ja von der HTC Vive, die hat ja dann auch so Handteile eben dabei, also das ist so ein anderes Headset. Auf jeden Fall war es für mich halt so beeindruckend, dass man eben wirklich das anfassen kann. Man kann es natürlich nicht fühlen, aber trotzdem halt anfassen, rumwerfen, fand ich schon super.
Das heißt, du konntest da mit Bauklötzen einen Turm bauen?
Oder ja, sowas? Man konnte auch Bauklötze irgendwie erzeugen, indem man irgendwas gemacht hat. Genau, ich glaube, man musste, wenn man so gemacht hat, konnte man neue Bauklötze irgendwie erzeugen und die dann so. Klingt nicht so toll, aber war eigentlich ziemlich cool.
Okay, jetzt haben wir über diesen Begriff Immersion gesprochen und ihr beide habt schon gleich gesagt, dafür brauchen wir nichts, was strombetrieben ist. Das haben wir unter Umständen auch, wenn wir ein Buch lesen oder du sagtest, wenn wir einen Film gucken. Aber dennoch ist mein Eindruck, dieser Begriff Immersion, den gebrauchen wir erst, seit wir über VR-Brillen und so weiter reden. War das vorher kein Interesse der Medienwissenschaft zu gucken? Wie geht die Katja Weber ab, wenn sie Anna Karenina liest und da das Heu gemäht wird, so dass ich höre, wie die Sensen durch die Luft zischen? War das kein Thema, was jemals untersucht wurde?
Das wurde schon untersucht, aber in der Regel mit anderen Begrifflichkeiten. Also das, was wir in der Literatur haben und heute eben auch zum Teil als Immersion beschreiben, wurde da eher unter diesem Begriff der Transportation zum Beispiel gefasst. Und da gibt es auf jeden Fall auch in der Literaturwissenschaft eine breite Sparte, die sich damit beschäftigt. Was passiert beim Leser, zum Beispiel emotional? Es gibt sowas wie das Paradox of Fiction. Damit ist gemeint, dass man, obwohl wir wissen, dass das, was wir lesen, dass es Fiktion ist, dass es nicht wirklich ist, trotzdem emotional reagieren. Und wenn eine Figur stirbt, beispielsweise weinen. Und das bezeichnet man eben als Paradox of Fiction, weil es paradoxales natürlich Erleben ist. Und da gibt es eben schon Forschung. Aber tatsächlich mit diesen Begriffen Präsenz und Immersion wird eigentlich erst gearbeitet, seit in den 90er Jahren es diesen ersten großen Virtual Reality Hype gab. Mhm. Da gab es das erste Mal wirklich diese technischen Entwicklungen und große Visionäre, große Pioniere, gerade in den Staaten, die damals schon gesagt haben, das ist das nächste große Ding, und die gehofft haben, zusammen mit der Entwicklung des Internets werden wir uns alle bald im Cyberspace bewegen. Mhm. Da kam es eben auf, sich vorzustellen, dass man tatsächlich in so einen medialen Raum reingeht, dass man sich da trifft mit anderen. Das waren so diese ersten Visionen, die man eben vom Internet tatsächlich hatte, dass man sich in dieser Welt trifft, und das hat man dann eben mit Präsenz beschrieben.
Und lässt sich diese Intensität von Präsenz oder von immersiver Kraft messen? Gibt es dafür sowas wie eine Skala, oder ist das immer individuelles Empfinden, was vielleicht bei dir verfängt, funktioniert bei Michael gar nicht?
Da kann Michael bestimmt gleich mehr dazu sagen. Also es gibt auf jeden Fall Versuche, das zu messen. Das ist aber extrem schwer. Einerseits gibt es so Fragebögen, die dann die Probanden ausfüllen. Und dann sollen sie eben wirklich selber beschreiben, wie haben sie jetzt gerade diese mediale Umgebung erlebt. Aber das ist natürlich bei subjektiven Beschreibungen immer extrem schwer, da auf objektive Ergebnisse zu kommen und das irgendwie da wirkliche Erkenntnisse draus zu ziehen. Es gibt dann Versuche, körperliche Reaktionen zu messen, das Stresslevel zu messen, Hautwiderstände zu messen, fangen die Leute an zu schwitzen, geht der Puls nach oben, reagieren sie tatsächlich in dieser Umgebung, wie sie in der Realität auf was Erschreckendes oder Spannendes reagieren würden. Und trotzdem ist es aber schwer, wirklich ganz konkret das Präsenzempfinden zu messen, weil wirklich auch jeder Benutzer anders reagiert. Der eine kann die Vorstellungskraft dabei stärker aktivieren, die Skepsis stärker zurückstellen. Jemand anderes wehrt sich innerlich dagegen und kann auch in einer ganz toll simulierten Welt nicht vergessen, dass es alles nicht echt ist, vergisst sozusagen das Head-Mounted Display nicht und kann sich nicht darauf einlassen.
Bringt uns dann der Begriff überhaupt was oder wollen wir den gleich aussortieren?
Den brauchen wir auf jeden Fall.
Wofür denn dann, wenn das alles so stark subjektiv ist und auch nur eine graduelle Verschiebung zu der Mediennutzung, die wir vorher hatten?
Na, eigentlich ist es ja genau wie jeder andere psychologische oder subjektive Begriff. Und eigentlich ist das genau der Kern, zumindest was ich verstehe, was der Kern der Forschung, die ich mache, nämlich zu gucken, wie lassen sich subjektive Phänomene objektiv messen. Mhm. Das ist so genau der Teil der biologischen Psychologie. Und da ist der allererste Ansatz natürlich erstmal zu versuchen, irgendwie ein Wort dafür zu finden. Mhm. Dann versuchen, das aufzudröseln durch Fragebögen. Das ist so die gängige, für all diejenigen, die Psychologie studieren. Es tut mir leid, wenn ich redundante Sachen erzähle oder langweilige Sachen erzähle. Dann Fragebögen zu entwickeln, indem man irgendwie so ein Schrotflintenartig 50 Fragen stellt und dann gibt man das 1000 Menschen, nachdem sie irgendwie einen 3D-Film im Kino geguckt haben. Dann guckt man, welche Fragen hängen stärker miteinander zusammen und versucht es dann einzudampfen auf einen Kurzfragebogen idealerweise, der dieses Phänomen des sich hineinversetzens oder diese Illusion der Präsenz irgendwie versucht, erstmal durch Selbstbericht zu messen, um dann danach so den Werkzeugkasten der physiologischen Maße aufzumachen und versuchen, irgendwelche peripherphysiologischen Marker wie irgendwie Hautleitwiderstand oder Herzfrequenz oder Herzfrequenzvariabilität oder Ähnliches oder dann eben so die Königsklasse, sage ich mal, als Neurowissenschaftler der Gehirnaktivierung, mit diesen selbstberichteten Präsenzwerten in Verbindung zu bringen.
Und wie weit seid ihr oder bist du in dieser Arbeitsplatzbeschreibung oder in dieser Anordnung und Abfolge von Studien?
Auf jeden Fall so, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass mein Job irgendwann redundant wird, weil wir noch extrem weit davon entfernt sind. Auch vor allem solche komplexen Phänomene, subjektiven Phänomene wie Präsenz oder Immersion perfekt objektiv zu messen.
Mhm. Du denkst aber, das ist ein Ziel, dem man sich annähert und sich annähern wird. Das ist eine Aussage.
Genau, so wie jedes andere psychologische Phänomen auch.
Mhm. Ja. Julian, jetzt hast du auf eurem letzten Festival im Oktober zwei Sektionen gehabt, die durchaus genau mit dem zu tun haben oder wie Fußnoten sind zu dem, was wir hier besprechen. Das eine war überschrieben mit Exploring the Opportunities of Storytelling in Virtual Reality. Das andere Extending Bodies and Senses, damit wir mal eine Vorstellung bekommen, was wurde da gezeigt oder ausprobiert?
Wir hatten tatsächlich insgesamt vier Themenbereiche in diesem Jahr. Zwei davon waren eben genau Virtual Reality. Eins ging eben um Körpererweiterung. Zum Beispiel hatten wir Marco Donnarumma da. Der macht jetzt, glaube ich, seinen Postdoc auch an der TU. Aber der kommt eher aus dem Sound-Bereich. Und er beschäftigt sich eben damit, wie er mit der Maschine eine Symbiose bilden kann, um Sounds zu generieren. Also er macht solche Performances. Tatsächlich war das bei uns so. Wir hatten einen Kirchenraum für seine Performance unter anderem. Und er kniet quasi auf dieser Bühne drauf und er hat einen sehr tätowierten Rücken. Er hat nur so einen LED-Streifen vor sich. Man sieht nur diesen tätowierten Rücken. Mhm. Also tatsächlich versteht man auch nicht, dass das ein Mensch ist, wenn man da erstmal reinkommt. Mhm. Auf jeden Fall bewegt er sich und hat hier solche Sensoren, die sowohl die Muskelaktivität messen, als auch die Klänge, die die Muskeln dabei machen. Mhm. Und das geht eben an einen Computer, der daraus wieder Sounds generiert und er bewegt sich dazu eben wieder.
Das heißt, ich höre die Muskeln arbeiten.
Ja, sehr verzerrt und sehr verstörend insgesamt.
Und vielleicht noch ein anderes
wie kamen wir
Beispiel?
Jetzt dahin? Eine andere Sache, was wir gezeigt haben, ich erzähle was von dem Jahr davor. Da waren die Leute vom Be Another Lab da. Das Be Another Lab beschäftigt sich eben damit, wie man Körper tauschen kann mit anderen Menschen durch diese neuen Medien. Und zwar funktioniert das so, es setzen sich zwei Leute eben so eine Virtual Reality Brille auf und zusätzlich haben die auch eine Kamera da dran. Und was dann passiert ist eigentlich, dass ich nicht mehr sehe, was ich sehe, sondern sehe, was du siehst und du siehst, was ich sehe. Und das wird dann spannend, wenn wir dann gleichzeitig dieselben Bewegungen machen. Das heißt, wenn wir beide, die machen dann so Choreografien, also es geht nicht um Tanzen, sondern einfach nur gleichzeitig die gleichen Dinge tun. Wenn wir uns dann gleichzeitig beide an die Oberschenkel fassen, ist das sehr, sehr beeindruckend. Deshalb, weil ich dann andere Hände auf anderen Oberschenkel sehe, in dem Fall auf deinen, aber das trotzdem spüre. Mhm. Und das wird dann auch noch spannender, wenn wir uns beide ausziehen.
Mhm. Diesen Clip gibt es im Internet zu sehen, wo dann halt die Frau an sich runterguckt, genau, und der Mann, ja, ja, an sich, und die sehen naturgemäß dann ausgezogen was anderes. Ja. Aber wozu würdest du denn sagen, eignet sich das besonders gut? Also um journalistische Formate zu entwickeln, um künstlerische Formate zu entwickeln, um wem was zu erzählen? Also kann man da, wir haben ja gerade gesagt, wir sind schon allein bei der ganzen Messbarkeit, bei der Begrifflichkeit noch dabei, die Instrumente zu schärfen. Mhm. Aber siehst du schon eine Richtung, in die sich das bewegt?
Jetzt, wo du journalistisch sagst, fällt mir noch was anderes ein, was wir dieses Jahr gezeigt haben. Und zwar war der Karim Ben Khalifa da, der ist relativ bekannter Fotograf, macht so für Berichte eben aus Kriegsgebieten ganz viel, für die New York Times vor allem, glaube ich. Der hat jetzt ein neues Projekt, wo er sich eben auch mit Kriegsparteien beschäftigt und hat solche Interviews gemacht, zum Beispiel mit einem israelischen Soldaten und mit einem palästinensischen Soldaten, mhm, und hat die interviewt, hat die aber nicht nur mit einer normalen Kamera gefilmt, sondern mit so einer 3D-Kamera. Was er dann macht, er stellt die sich gegenüber in einen virtuellen Raum. Er macht das mit so einem, von Google gibt es so ein Tablet, das auch so 3D-Informationen lesen kann. Project Tango, glaube ich, heißt das. Auf jeden Fall kann er damit halt durch den Raum laufen und man sieht dann diese Personen auf dem Tablet da stehen und reden. Und die stehen sich aber dann halt so gegenüber, diese zwei Kriegsparteien, die nie in einem Raum zusammen wären. Seine Idee oder sein Ziel ist eigentlich, durch diese neuen Technologien die Leute wieder so ein bisschen menschlicher zu machen. Also das wieder auf einzelne Personen und auch auf die Verletzlichkeit der einzelnen Personen irgendwie runterzubrechen.
Und die beiden, was machen die dann? Die gucken sich an oder reden?
Ja, die interagieren nicht miteinander. Die sehen sich ja auch nicht.
Okay.
Aber er zeigt das dann auch wieder den Leuten. Ja, das Projekt, damit fängt er eben gerade an. Ich habe natürlich seinen Vortrag auch nicht gehört, deswegen weiß ich nur die Hälfte, weil ich ja immer Sachen organisieren muss. Aber das ist total spannend.
Dann halten wir mal als Merkposten vielleicht fest, das Thema Empathie, das scheint eins zu sein, auf das wir noch zu sprechen kommen sollten. Aber ich würde dich, Michael, gern vorher noch mal fragen. Ich glaube, einer oder eine von euch beiden sprach es vorhin auch schon an, dass Menschen gerne mit Übelkeit aus 3D-Filmen rauskommen. Ich hatte mal so eine VR-Brille ausprobiert und hatte danach nicht Kopfweh, das habe ich von anderen gehört, sondern einfach Schwierigkeiten, Entfernungen, also als ob das eine Auge sehr nah sieht und das andere weit und da oben finden die nicht zusammen. Also hatte Schwierigkeiten, mich räumlich zu orientieren. Ist das jetzt einfach eine Gewöhnungsfrage? Also bin ich noch nicht in der Lage, die technischen Gadgets mit mir zu synchronisieren? Oder müssen solche Entwicklungen sich sowieso quasi an meine Hardware anpassen, an das, was ich leisten kann?
Also diese Cyber-Sickness ist auf jeden Fall eine Kernfrage, die, glaube ich, diesen ganzen Techniken Cyber-Sickness. Also genau dieses Gefühl. Okay. Vielleicht nicht genau dieses, dass deine Augen irgendwie danach Probleme haben zu fokussieren. Also auf jeden Fall ist es so aus der, also ohne jetzt irgendwie Entwickler zu sein, scheint das eine der großen Hürden zu sein, diese Cyber-Sickness oder genau dieses Unwohlsein, nachdem man diese Brille aufhat, in der Zukunft irgendwie abzuschaffen oder zumindest zu mindern. Es gibt auch nicht mal eine richtige wissenschaftliche Erklärung dafür, woher das kommt, sondern es gibt viele Puzzleteile, die unter anderem damit zu tun haben, dass natürlich trotzdem immer noch das alles ein Handy-Display ist, der einem vor die Augen geschnallt ist und nicht tatsächlich eine echte Tiefenwahrnehmung da stattfindet, sondern einfach nur eine vorgegaukelte Tiefenwahrnehmung. Dann gerade solche Sachen, dass wenn man in den ersten Oculus-Demos gab es immer irgendwie diese Toskana-Demo zum Beispiel, wo man irgendwie dann mit, wenn man sich durch diesen virtuellen Raum bewegt, man eben mit Pfeiltasten oder mit der Maus dann in so ein toskanisches Gebäude navigiert und dann da die Treppen hochrennt oder runterrennt, was dann häufig dazu führte natürlich, dass die, was der Körper tatsächlich macht, nämlich in einem Bürostuhl zu sitzen, total abweicht davon, was das visuelle System sehr überzeugend im Fall der Immersion wahrnimmt und es dann dazu solchen Ungereimtheiten kommt, die der Körper potenziell mit Unwohlsein dann beantwortet. Eine andere Sache, die in meiner Erfahrung auf jeden Fall der Fall ist, ist gerade das auch dieses, was Julian auch schon angesprochen hatte, dass die ganz große Sache ist und die auch jeder, der schon mal so eine HMD auf hatte, garantiert weiß, ist, dass wenn man an sich runterguckt, man entweder nur einen nicht sieht oder einen schlecht gerenderten Avatar, der potenziell auch noch statisch ist und eben auch nicht die echte propriozeptive Information zurückgibt, die das visuelle System erwartet. Auf jeden Fall, dass ein Schritt, diese Cybersickness zu überkommen, auf jeden Fall zu sein scheint, dass man zumindest seine Hände in oder eine echte interaktive Komponente, zum Beispiel mit der HTC Vive.
Also
oder
die eben genannten Bauklötzchen.
Also zumindest die Interaktion, so dass man eine echte körperliche Bewegung hat, bei der propriozeptive Informationen an
das Gehirn. Was? Was war das nochmal fürs nächste Scrappy-Spiel?
Entschuldigung. Die Propriozeption ist das Hineinhorchen in den Körper, dass wenn ich eine körperliche Bewegung mache, eine motorische Bewegung, dass ich nicht nur gucke, wie bewegt sich mein Arm, sondern meine Muskeln und mein gesamtes Skelett schicken auch Informationen über den momentanen Zustand meines Körpers im Raum, immer ans Gehirn, und es wird immer abgeglichen, zum Beispiel wie meine geplante, hier zum Beispiel meine geplante Bewegung, um irgendwas in die Hand zu nehmen und mir ein Glas Wasser einzuschütten, übereinstimmt mit dem, was ich sehe.
Das Problem ist bei der Übelkeit, bei Unwohlsein, dass meine tatsächliche physiologische Anordnung im Raum nichts zu tun hat mit Johanna auf dem Hochhaus oder so oder mit mir in der Tiefsee.
Genau, das ist so ein Puzzleteil, was angenommen wird, dass es eine Rolle spielt bei diesem Unwohlsein, das durch die bisherigen recht eingeschränkten virtuelle Realitätsaufbauten so entsteht.
Bei der CES, also dieser Consumer Electronics Show in den USA, haben die, glaube ich, letztes Jahr so ein Ding präsentiert. Das war so eine Firma, das ist wie so ein Laufstall, in dem man so in der Mitte so festgemacht ist und unten ist so, weiß ich nicht, so eine halbrunde runde Fläche, auf der man läuft, und man hat so spezielle Schuhe an, mit denen man rutscht. Man läuft also in dieser Halbschale und rutscht eben die ganze Zeit und kann eben quasi unendlich laufen nach vorne, also ein bisschen komisch halt, aber angeblich funktioniert das und man wird dann weniger schlecht, wenn man damit rumläuft. Aber es sieht super, super albern aus, wenn man sich es von anderen aus anguckt.
Na gut, also Menschen mit einer VR-Brille sehen jetzt auch nicht unbedingt bestechend aus, dann ist da noch was. Und da wird dann im Grunde das synchronisiert, was du gerade als Diskrepanz beschrieben hast. Ich hatte mich gefragt, es gibt ja dieses, wie ich finde, ausgezeichnete Sachbuch Geschichte der Eisenbahnreise. Die Eisenbahn kam und die Menschen dachten, oh Gott, alle sterben an Hirnerweichung, Männer werden impotent und alles jenseits von einer Pferdestärke kann der menschliche Organismus nicht verarbeiten. Und wir stellen fest, wir können tatsächlich in relativ schnellen Eisenbahnen jetzt unterwegs sein und haben damit kein Problem. Also spielt dieser Faktor Gewöhnung da vielleicht dann perspektivisch auch noch eine Rolle oder ist tatsächlich das Problem, wie von dir eben beschrieben? Ich weiß nicht, Johanna, ob da die Medienwissenschaft drauf rumkaut.
Ja, man gewöhnt sich auf jeden Fall sehr stark an neue mediale Erfahrung. Das ist ja auch passiert, als der Filmschnitt eingeführt wurde. Es war erstmal was total Unnatürliches, eine Szenenabfolge, irgendwie einen Verlauf in der Zeit darzustellen, indem man völlig unterschiedliche Szenen aneinander schneidet. Und daran hat man sich auch gewöhnt. Heute ist es natürlich das Natürlichste von der Welt, einen Film zu schauen und zu wissen, okay, die Kameraperspektive springt, das soll mir jetzt einfach denselben Raum aus einem anderen Blickwinkel zeigen. Und man muss nicht jedes Mal darüber nachdenken, warum bin ich nicht mehr an dem Ort, an dem ich eben gerade noch war.
Und keiner läuft aus dem Kino raus, wenn ein fahrender Zug
gezeigt wird. Niemand erschreckt mehr vor dem einfahrenden Zug, egal ob das jetzt ein Mythos war oder nicht. Aber da gibt es auf jeden Fall Gewöhnungseffekte.
Man muss aber auch gewisse Regeln beachten, damit das funktioniert. Ne? Vielleicht muss man diese Regeln auch mit der Zeit lernen. Also ich meine, es gibt ja immer das mit dem Axtsprung im Film, also dass man nicht jemanden erst von der einen Seite filmen darf und dann irgendwie von der anderen, dann ist man total verwirrt. Oder dass jemand aus einem Raum rausgeht in der einen Szene, rechts aus dem Raum rausgeht und dann links wieder reinkommen sollte, sonst ist es irgendwie auch verwirrend, dann denkt man automatisch, er wäre zurückgegangen. Vielleicht muss man für die VR solche Basisregeln irgendwie auch erstmal finden, was ist erlaubt, was geht, was nicht.
Definitiv, garantiert. Einerseits gewöhnt man sich eben daran, in dieser Welt zu agieren, andererseits entwickelt man aber auch ein Medialitätsbewusstsein. Es gibt ja immer diese Angst, und gerade wenn von Virtual Reality die Rede ist, dass irgendwann alles so realitätsnah dargestellt wird, dass wir Realität und Virtualität nicht mehr unterscheiden können. Das war in den 90er Jahren ein großes Thema, was dann in so Filmen wie eben Matrix kulminiert ist, wo das Ganze thematisiert wurde, und die Ängste gibt es auf jeden Fall heute immer noch genauso. Also sowohl Utopien, wie toll das wäre, als auch Dystopien, wie schrecklich das wäre. Aber Mediennutzer entwickeln auf jeden Fall eine Medienkompetenz und achten dann eben sehr stark drauf, ist es realistisch, welche Sinne werden angesprochen, und da sind wir dann auch mittlerweile beim Thema der Sinne. Auch in der virtuellen Realität ist es eben noch lange nicht möglich, dass alle Sinne wirklich korrekt angesprochen werden, dass man taktiles Erlebnis hat und haptisches Feedback, wenn man Oberflächen anfasst. Und so überwältigend solche Erlebnisse im ersten Moment sind und vielleicht uns wirklich ins Wanken bringen und das flaue Gefühl im Magen machen, je häufiger man damit Kontakt hat, desto eher fällt einem dann natürlich wieder auf, okay, ich spüre den Wind in meinem Gesicht nicht. Es ist doch eben eine mediale Erfahrung, keine echte. Und wir sind noch weit davon entfernt, dass es da irgendwelche Verwechslungen geben wird.
Dann frage ich dich, Julian, da ihr ja genau in der Ursuppe eigentlich arbeitet mit dem Festival, gibt es da Bestrebungen, sich auf Codes zu verständigen, oder wäre das im Jahr 2016 viel zu früh, weil die technologische Entwicklung noch in alle Richtungen davon springt?
Weiß nicht, ich würde ja eher so normieren und so, finde ich ja auch eher so langweilig. Ich bin ja eher immer, finde es ja immer eher spannend, wenn so Sachen aufgebrochen werden und erstmal also viel ausprobiert wird. Und ich glaube, das wird gerade ganz viel, also weil eben diese Headsets und diese ganzen Sachen eben relativ günstig werden, erschwinglich, so dass man damit experimentieren kann. Da versuchen gerade ganz viele Leute eben ganz viele Sachen. Und das finde ich gerade einfach super spannend zu sehen, was da so passiert. Wir hatten auch jemanden beim Festival dieses Jahr, was ich auch witzig fand, der hat den Leuten eben nicht solche Headsets angezogen, sondern so kleines halbtransparentes Papier quasi vor die Augen gepackt und sie dann anprojiziert. Und das funktioniert auch. Ich hatte leider auch da keine Gelegenheit, das auszuprobieren.
Und was sollte denn diejenige sehen? Oder sehe ich was, die ich denen betrachte?
Nee, du siehst schon selber was. Aha. Ja, du siehst schon selber was und ich glaube, das ist ziemlich verrückt. Aber das Experimentieren finde ich so wichtig, das wollte ich eigentlich sagen. Mit so einem neuen Medium muss man erstmal umgehen lernen und man muss eben genau erstmal herausfinden, was sind so die Möglichkeiten, wie erzählt man so eine Geschichte, wenn der Kameraframe wegfällt, wie funktioniert das überhaupt? Da machen sich die ersten Leute gerade Gedanken drüber und probieren das aus, aber da ist noch nichts fest.
Also könnt ihr alle noch mittun. Wenn wir jetzt über virtuelle Realitäten reden, vielleicht sollten wir uns dann erstmal darauf verständigen, was meinen wir denn oder was meint ihr denn, wenn ihr von Realität sprecht? Johanna?
Schon Realität ist ja ein wirklich schwieriger Begriff, der in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall sehr ins Wanken geraten ist. Also in der Wissenschaft hat sich eigentlich so ein bisschen die Erkenntnis oder das Einvernehmen dazu durchgesetzt, dass es die eine Realität ja gar nicht gibt, sondern beziehungsweise jeder seine eigene Realität ein Stück weit konstruiert, was wir in der Geisteswissenschaft als konstruktivistische Sichtweise bezeichnen. Es gibt natürlich irgendwie Strukturen da draußen in der Welt, aber wir nehmen alles durch unsere Sinne wahr und unser Hirn macht dann irgendwas draus. Also die Reize treffen auf unsere Haut, auf unseren Körper, das wird umgewandelt in elektrische Impulse und irgendwas konstruiert dann das Gehirn draus und das kann bei jedem anders aussehen. Letztes oder vorletztes Jahr gab es große Diskussionen darüber, ob ein Kleid im Internet blau-schwarz oder weiß-gold ist, und das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass wir überhaupt nicht sagen können, wie unterschiedlich wir die Realität wahrnehmen. Und damit wird halt dieser harte Begriff von Realität, dass die gibt es da draußen, wir müssen nur hingehen und sie entdecken, weicht natürlich so ein bisschen auf. Tatsächlich macht es den Umgang mit dem Begriff Realität in der Praxis natürlich so ein bisschen schwierig. Wir müssen ja irgendwie damit umgehen. Jeder hat ja irgendwas vor seinen Augen.
Wenn wir jetzt verschiedene Stufen von Realitäten, genau, von virtueller oder augmentierter aufwerfen wollen, müssten wir ja wissen, was ist das Fundament? Vielleicht hat der Neurowissenschaftler dazu eine Eingabe. Allerdings hast du uns geschrieben vorneweg, Michael, Realität kann eh nicht genau definiert werden.
Ja.
Definier doch mal bitte.
Ja. Also tatsächlich ist es ganz genau so. Und ich glaube, das ist sogar fast was jeder so weiß, dass aus Partydiskussionen, aber auch irgendwie aus der Schule mit irgendwelchen Quantentheorien und Quantenphysik, aber dann auch wirklich aus dem Alltag, dass die eine Realität nicht gibt. Es gibt lustigerweise eine Arbeit aus der Neurowissenschaft natürlich, die ein ganz schönes Erklärmodell hat dafür, was dieses Realitätsempfinden eigentlich ist. Das wurde auch noch nicht so richtig getestet und ich versuche es so in einer Nussschale zu erklären. Die Idee ist, dass das Gehirn, das ist erstens so eine größere Strömung, was das Gehirn eigentlich macht, und das Gehirn, das hat sich jetzt in den letzten 10, 20 Jahren durchgesetzt, ist weniger so eine Verarbeitungsmaschine, die erstmal so einen weißen, so wie von einer Kinovorstellung, irgendwie einen weißen Bildschirm hat und dann fängt an, da so einen Film zu spielen und der Film ist dann das, was von außen reinkommt, sondern ganz im Gegenteil, das Gehirn macht konstant Vorhersagen darüber, wie die äußere Umwelt oder wie die Umwelt so aussieht, und nutzt dann nur das, was reinkommt, so um die Vorhersagen abzugleichen und dann zu gucken, wenn der Vorhersagefehler zu groß ist, also wenn irgendwas nicht so ist, wie ich es erwartet habe.
Was wäre ein klassisches Beispiel für einen Vorhersagefehler?
Also das klassischste Modell, wo es eigentlich auch herkommt, wäre jetzt, wenn die Flasche undurchsichtig wäre und ich jetzt denken würde, die ist noch total voll, aber in echt hast du schon was daraus genommen, und dann greife ich danach und merke, wie ich überschätze, wie viel Kraft ich brauche. Und da merke ich dann so dieses Gegentarieren, da merke ich, dass es propriozeptive Informationen gibt, die abgeglichen wird mit diesen Vorhersagen, was mit meiner Interaktion in der Umwelt so passiert. Und das ist so ein anschaulichstes Beispiel. Das wäre jetzt für die Interaktion mit der äußeren Welt. Das, diese Idee, dass das Gehirn eigentlich, dass es sehr ökonomisch ist fürs Gehirn, sich eher darauf zu verlassen. Das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber sowas wie dieser Scheinwerfer ist da und so wie ich Scheinwerfer kenne, wird er auch da sein, wenn ich jetzt in einer Minute nochmal rüber gucke oder in 10 Sekunden oder sowas, sodass es viel ökonomischer ist fürs Gehirn zu sagen, na, ich nehme an, dass es eine Konstante ist und ich gucke nur abzugleichen, ob meine Vorhersage noch eintrifft, als jedes Mal so zu tun, als sei da eine weiße Wand und dann gucke ich wieder, oh, was ist denn eigentlich das, was da so leuchtet. Mhm. Und das ist so eine Sache, die sich durchsetzt, gerade Stück für Stück, dass das Gehirn eine Vorhersagemaschine ist. Und dann wiederum, lassen wir mal den Realitätsbegriff als objektive Sache einfach weg, dann geht es darum, das Realitätsempfinden oder so dieses, meine subjektive Wahrnehmung dessen, was, dass es sich irgendwie echt anfühlt, ist dann so eine Art kollektives Wohlsein, dass meine Vorhersagen im Großen und Ganzen ganz gut funktionieren. Meine Vorhersagen über die Welt.
Du hast ja auch genau dazu geforscht, ich habe es eingangs gesagt, wann Gesunde und wann Kranke, da müssten wir natürlich auch wieder sagen, wo fängt denn gesund an, mhm. wo hört es auf, wo ist krank, wo hört es mhm. auf, wie oder unter welchen Umständen die Umgebung als real oder irreal empfinden. Da geht es wahrscheinlich dann genau um diese mhm. Vorhersagemaschine. Vielleicht hast du mal ein Beispiel, woran erkennt ein Gesunder, also ich bin hier und hier mhm. gibt es wirklich und mhm. Woran erkennt ein Kranker oder jemand, der einen Kranken zu diagnostizieren hat, die Verschiebungen, da können wir jetzt nicht nur mit subjektiven Befindlichkeiten erklären.
Mhm. Lustigerweise geht das zurück auf meine allererste, warum ich überhaupt angefangen hatte, mich mit diesem Realitätsempfinden zu interessieren, war der Beginn meiner Doktorarbeit, der dann an der Charité in der Psychiatrie stattfand und wir hatten entschieden, dass es eine Patientengruppe gibt, die eine Erkrankung hat, das heißt Depersonalisations-Derealisationssyndrom. Und das ist eine sehr spezielle, es ist einerseits eine sehr spezielle Erkrankung, andererseits nicht. Es ist eine, das, was, unter was diese Patienten leiden, ist, dass sie sich bewusst sind, dass die Welt noch so ist, wie sie ist und wie sie immer war, aber dass es ab einem meistens sehr klar zeitlich lokalisierbaren Moment plötzlich dieses Realitätsempfinden verschwunden ist. Das heißt, dass sie das Gefühl hatten, die Welt ist zwar noch so, wie sie ist, aber ich finde, sie ist plötzlich, fühle ich mich wie im Film oder ich fühle mich nicht mehr Agent meiner Handlung und fühle mich wie ein Roboter. Ja, ich fühle mich irgendwie so, als sei so eine dicke Nebelwand, eine unsichtbare Nebelwand zwischen mir und der Welt. Und das war eigentlich der Ursprung, warum ich mich angefangen habe, für dieses Realitätsempfinden zu interessieren und warum ich auch sage, diese objektive Realität müssen wir gar nicht unbedingt definieren. Wir können uns auch erstmal auf dieses subjektive, ich fühle mich so, als ob das, was ich wahrnehme, real ist. Das reicht erstmal. Wenn wir, das ist schon schwer genug, das zu erforschen. Mhm. Deswegen brauchen wir nicht unbedingt diesen objektiven Realitätsbegriff.
Das heißt, wir müssten dann auch in der Folge, wenn die Systeme so gut ausgereift sind, nach vielen Experimenten und Versuchen, dass wir uns darin zurechtfinden, dann bräuchten wir auch die Begriffe Augmented oder Virtual nicht mehr als Krücke, weil es dann einfach unterschiedliche Schichten von Realität sind, dann müssen wir gar nicht mehr die Dinge so unterscheiden?
Potenziell. Ich meine, im Endeffekt sagt ja Augmented und Virtual sagt ja erstmal nur aus, wer die Welt kreiert hat. Also in dem Sinne der Virtual Reality wäre ja, dass sie komplett menschengemacht und kontrolliert und computergeneriert ist, während die Augmented Reality ja die natürliche Umgebung ist und nur ein Teil davon computergeneriert ist. Und ich glaube, wenn man eben dann auch total dieses, gerade dieses Maß, ist es überhaupt wichtig, ob die Realität natürlich ist, natürlich gemacht ist oder computergemacht ist, wenn man das auch außen vor lässt und sich wirklich nur darauf konzentriert zu gucken, nehmen wir das, was wir wahrnehmen, als real wahr oder nicht, dann glaube ich, sind wir schon einen Schritt weiter. Und dann kann man von mir aus auch die Begriffe Virtual oder Augmented Reality oder Real Reality ganz weglassen.
Julian, du hattest auch auf unsere Frage vorab geantwortet zur Realität und hast geschrieben, Realität kann, muss aber nicht. Ist das, geht das konform mit dem, was Michael ja. jetzt hier ausgeführt hat?
Ja.
Oder was meinst du damit?
Ja, doch, ja, vielleicht sowas. Die Frage in diesem Vorbereitungs-, also es gab so ein paar Fragen da drin und da stand eben auch die Frage drin, was ist überhaupt real? Da habe ich auch eben drüber nachgedacht und bin eigentlich auch nur zu dem Schluss gekommen, dass immer das real ist, was man dafür hält. Das geht also total konform. Also alles ist Realität, was jeder von uns dafür hält und ich glaube, jeder hat da total seine eigene Realität. Interessant fand ich das mit den Menschen gemacht. Wenn ich mich hier umgucke, ist auch in der realen Welt alles menschengemacht. Außer, habe ich gerade gedacht, die Regeln sind halt nicht menschengemacht. Genau, also wenn ich das jetzt hier loslasse, wird es sehr wahrscheinlich nach unten fallen. Und das hat sich niemand so ausgedacht, hat sich vielleicht auch jemand so ausgedacht, kommt dran, wie man fragt. wir alle haben uns das eher nicht ausgedacht, während in der VR oder so das jetzt auch nach oben fallen könnte oder einfach hängen bleiben könnte. Die Spielregeln sind menschengemacht dann auch. Das ist eigentlich das Spannende, finde ich.
Jetzt würde mich aber interessieren, ich weiß nicht, ob das jetzt so klassische kulturpessimistische Einwände sind, aber wenn wir ja sehr zu Recht, ihr habt das ja gut begründet, ein Problem haben zu sagen, jenseits von physikalischen Gesetzen, was ist, also was wirklich real ist in der Dingwelt um uns rum, dann haben wir ja im Moment, so zumindest ziemlich stark mein Eindruck, ohnehin gerade ein Problem, uns zu verständigen über Sachverhalte zu unserer Gesellschaft, zur Welt und wie alles funktioniert und funktionieren sollte. Wenn wir jetzt aber auch noch andere Realitäten entwickeln und uns in die vertiefen, dann bräuchten wir schon ziemlich nötig ein Vehikel, wie wir uns mal verständigen, also wie wir einen Abgleich treffen. Oder ist das nicht nötig? Können jetzt alle so in ihre Tribes und Very Special Interest Gruppen zerfallen und halten sich eben eher in der Augmented oder in jener oder dieser virtuellen Realität auf? Irgendwann braucht man ja vielleicht doch den Marktplatz, wo alle hinkommen und man sagt, was ist und wie es sein soll. Das ist jetzt so ein bisschen sehr großes Thema, aber ich bitte trotzdem um eine nachvollziehbare Antwort, Jörg.
Ja, ich meine, im Grunde passiert das ja bei jeder Kommunikation und bei jedem neuen Medium, das neue Kommunikationsformen etabliert hat, gab es auf jeden Fall ja kulturpessimistische Ansichten, die gesagt haben, der Roman ist jetzt das nächste große Ding, niemand wird mehr auch da Realität und Fiktion unterscheiden können und alle Frauen werden hysterisch und verrückt. Und das hat sich irgendwie eingespielt, es integriert sich dann einfach in den Alltag. Dann das Internet, große Themen zur Internetsucht, Computerspiele, die mittlerweile eben auch sehr ernst genommen werden, als Kulturgut und nicht mehr nur als Zeitvernichter und Zeitfresser. Was mit Virtual Reality und Augmented Reality passieren wird, das bleibt natürlich abzuwarten. Da kann man jetzt nur spekulieren, werden die Leute auf der Straße rumlaufen und völlig verrückt aussehen, weil nur sie kleine virtuelle Gegenstände und virtuelle Tiere sehen und alle anderen wundern sich, oder wird es einfach irgendwann dazugehören, damit konfrontiert zu sein, dass die Menschen dann eben für nur bestimmte Menschen sichtbare virtuelle Objekte betätscheln. Und die Virtual Reality selber, da bleibt natürlich auch abzuwarten, wie das dann tatsächlich genutzt wird vom Endverbraucher. Ob sich das jetzt für Unterhaltungsszenarien durchsetzt und man benutzt es einfach zu Hause im Wohnzimmer und schaut den Film in einer 360-Grad-Version, ob sich das als Kommunikationsmedium durchsetzt, wie Facebook und Co. es gerne vorantreiben würden, dass wir halt nicht mehr vor dem Bildschirm sitzen und mit unseren Freunden chatten, sondern uns eben mit ihnen in irgendeiner virtuellen Umgebung oder in einer realen Umgebung, aber mit Avataren treffen, ob wir uns in New York in ein virtuelles Restaurant setzen und virtuelle Nahrung essen, wie auch immer es angenommen wird, was auch immer die Masse letztendlich damit machen möchte oder ob es wieder verschwindet, müssen wir mal schauen. Aber ob man das regulieren kann und sollte, das funktioniert wahrscheinlich ja sehr schlecht, wie genauso wie man den Roman eben damals nicht wegregulieren konnte.
Du hattest ja, Julian, vorhin schon einen Aspekt angesprochen mit der Machine to be another und da sprachen wir, und auch mit den beiden Soldaten, mit dem Projekt, wo der Israeli auf den Palästinenser trifft, im Grunde dieses Stichwort Empathie. Also es ermöglicht mir ja andere Erfahrungen. Ich frage mich wirklich in einer einzigartigen Weise, also brauche ich wirklich Bildschirme und diesen ganzen technischen Apparat, um bereit zu sein, mich in anderen Menschen hineinzuversetzen? Also die beiden Soldaten, die diese Projektion konsumieren oder daran teilnehmen, die wären ja vielleicht auch geneigt, sich tatsächlich auszutauschen, in welcher Weise auch immer. Also ich frage mich, erweitert das Spielräume? Also kannst du damit Leute abholen und erreichen, die sonst nicht ansprechbar wären?
Also ich glaube, ist natürlich schwer zu sagen, aber ich glaube, dass diese neuen Technologien das immer erweitern, also dass das immer das Spektrum von dem, wie man sich ausdrücken kann, wie man Sachverhalte oder Dinge kommunizieren kann, immer nur erweitert, und ich finde das total spannend, wo das so hinführen kann. Ich glaube auch nicht, dass wir uns jetzt alle in virtuellen Welten verlieren. Eigentlich gibt es ja auch genau den umgekehrten Trend. Also tatsächlich, der Titel ist ja auch Internet der Sinne. Es gibt ja auch das Buzzword Internet der Dinge. Gerade das ist ja eigentlich irgendwie ein umgekehrter Trend. Nämlich es geht nicht darum, dass wir alle jetzt in diese Virtualität flüchten, sondern tatsächlich ja das Internet aus der Virtualität rauskommt und in unsere Objekte reinkommt. Das finde ich gerade sehr spannend. Also ich meine, die Anwendungen, die da so bisher so gezeigt sind, das sind meistens so Smart-Home-Sachen. Der Kühlschrank kann jetzt neue Butter bestellen, wenn die alle ist. Ist alles ein bisschen langweilig, aber ich glaube, da wird noch viel passieren. Weil ich glaube,
jetzt, wenn du das Smart-Home ansprichst, dann muss ich gleich gedanklich weiterhoppeln zum nächsten Thema, weil ich heute im Radio dann just auch noch von der Telekom eine Werbung gehört habe für ein Produkt, das mein Smart-Home und mein Smart-Kitchen sichern will. Mhm. Wo man ja so denkt, ist ja lustig.
Guter Zeit, ausgewählt, diese Werbung zu schalten. Herzlichen Glückwunsch.
Da frage ich mich natürlich gleich, jetzt kommt natürlich die beliebte Datenschutzfrage, wie sicher sind denn diese Anwendungen?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung?
Keine Ahnung. Das ist auch immer nicht so, also das kriegt man schon, also Sicherheit ist ja sowieso immer relativ...
Wie die Realität, aber wo
da fragst du echt den Falschen. Also so Sicherheit, ich habe nicht so ein Sicherheitsbedürfnis. Ich möchte nur, also was mich an diesem Thema interessiert, wollte ich noch sagen, ist, dass sich die Interaktion eben verändert, dass man eben nicht mehr den Computer nur, also früher hat man den Computer immer nur als so als klickendes Wesen wahrgenommen mit einem Auge. Es gibt irgendwie in dieser Human-Computer-Interaction-Literatur gibt es oft dieses Männchen, das ein Auge hat, einen Klickknopf und ein Ohr. Und das ist so das, wie der Computer uns sieht, weil das so die Objekte sind, mit dem interagieren, nämlich eben, wie gesagt, nur mit einem Finger. Naja, das hat sich so ein bisschen geändert, als die Touchscreens so populär wurden. Und heute ist irgendwie die Mensch-Technik-Interaktion, vor allem verstehen die Leute darunter einen Screen, der irgendwie leuchtet und da kann ich irgendwie drauf rumdrücken. Und ich glaube, das wird sich eben sehr stark nochmal ändern. Nämlich, dass wir in Zukunft viel mehr wieder mit Objekten interagieren, die nicht nach einem Computer aussehen, oder nach einem Computer, wie wir ihn heute kennen, aussehen, keinen Screen mehr haben, keine sichtbaren Eingabegeräte haben, sondern eher halt wie mit realen Objekten oder gestisch oder mit Sprache einfach umgehen werden. Das heißt, irgendwie wird dieses Digitale auch wieder so ein bisschen menschlicher, weil die Computer anfangen werden, uns auch besser zu verstehen. Die werden anfangen zu verstehen, wie wir mit Gesten kommunizieren, wie wir mit Mimik kommunizieren, wie wir vielleicht was sauer sagen oder was nett sagen und daraufhin vielleicht auch andere Antworten geben oder andere Dinge tun. Also ich glaube, das wird eher auch so rum menschlicher. Nicht nur, dass wir uns irgendwie da verlieren.
Meint der Tüftler Julian Adenauer, seines Zeichens der Gründer des Berliner Retune Festivals. An der Stelle schaltete sich eine Zuschauerin in die Diskussion ein. Sie studiere Innovationsmanagement, meinte sie, und sie sei fasziniert von den Möglichkeiten digitaler Technologien, aber gleichzeitig habe sie auch Angst. Angst nämlich, dass wir über all den Gadgets und Anwendungen grundsätzliche Fähigkeiten nicht mehr schulten und damit verlernen und verlieren. Ich habe die Frage an die Medienwissenschaftlerin Johanna Lange weitergegeben von der TU Berlin. Gibt es Verblödungstheorien zum Thema Augmented und Virtual Reality?
Verblödungstheorien gab es definitiv auch bei jedem neuen Medium, das eingeführt wurde. Und auch da immer die Sorge, dass Wissen verloren geht. Schon als Schrift eingeführt wurde, gab es die große platonische Schriftkritik. Von daher, ja, mit jedem neuen Medium auch Verblödungstheorien. Aber man kann
und
natürlich,
wahrscheinlich ist es auch de facto so, dass bestimmte mit jedem Dinge neuen Medium gehen bestimmt auch verloren. Alte Sachen verloren gehen.
Aber es werden eben auch Potenziale freigemacht für ganz neue Geschichten, neue Art zu denken, mit dem Internet sicherlich viel mehr so dieses vernetzte Denken, dieses, ich kenne aus der Schule immer noch diesen weisen Spruch, Wissen heißt auch Wissen, wo es steht, neue Recherchekompetenzen, die entwickelt werden, eben auch da wieder neue Medienkompetenzen, neuer Umgang damit, und wenn wir Dinge an die Technik auslagern, kriegen wir sicher neue Potenziale, mehr Zeit für anderes, auch wenn wir immer das Gefühl haben, Zeit wird immer knapper, aber ja, das würde ich auf jeden Fall auch weniger kritisch sehen, sondern ich versuche es auch immer eher analytisch zu betrachten und gespannt zu bleiben, wie sich die Dinge entwickeln.
Was würdest du denn sagen als Neurowissenschaftler? Ich weiß nicht, ob vielleicht von euch jemand das Buch gelesen hat, Follower von Eugen Ruge. Da wird ja zum Beispiel beschrieben, da lange Texte gelten in dieser ein bisschen undefinierten Zukunft als Longreads. Und der Protagonist versucht halt die ganze Zeit mal einen längeren Text zu lesen und kriegt es nicht gebacken. Und er weiß, er muss es und er kann es nicht. Also das war genau so dieses Theorem. Da ist was verloren gegangen. Der kann sich nicht mehr fokussieren auf einen Text, der mehr als 5 Seiten hat. Gibt es aus der Neurowissenschaft tatsächlich Erkenntnisse, dass das stattfindet, wo das stattfindet?
Das Spannende dazu war, es ist so eine Längsschnittstudie, wo man halt guckt, irgendwie, wie sich die Mediengewohnheiten von Menschen idealerweise über einen längeren Zeitraum verändern und dann irgendwelche kognitiven Fähigkeiten beispielsweise getestet werden. Also ich sehe das auch, es ist fast so eine Glaubensfrage, ob man eher sieht, das bewegt sich alles in eine schlimme Zukunft hin oder es bewegt sich alles so ein bisschen halb Glas, halb voll, halb leer. Das ist ja so ein Optimismus, Pessimismus, Trennung, die sehr schwierig mit Fakten zu belegen ist. Ich würde sagen, also es gibt was, das ist nicht neurowissenschaftlich, aber es ist eher so philosophisch-kognitionswissenschaftlich. Das ist die Idee des erweiterten Geists oder des Extended Minds. Also es ist diese Idee, dass die Frage überhaupt ist, was ist denn überhaupt unsere Psyche? Ist das nur unser Körper und unser Gehirn? Ist das nur unser Organismus oder gehört auch irgendwie eine Umwelt dazu? Das gibt es einen Philosophen, Andy Clark heißt der, ist auch künstliche Intelligenzforscher und Philosoph, der diese Idee des Extended Minds aufgestellt hat. Und so das plakativste Beispiel ist immer, dass für einen blinden Mann beispielsweise der Körper am Ende des Blindenstocks aufhört und nicht an dem Übergang zwischen Hand- und Blindenstock. Und so ein bisschen ein Beispiel dafür sind auch so solche Sachen wie, dass wir in der Schule irgendwie, als es noch kein Internet gab und noch kein Wikipedia, mussten wir halt die 333 ist so Skylerei oder was auch immer man in der Schule gelernt hat, irgendwelche
oder
Daten.
Rumschlüpft aus dem Ei?
Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Ich kann es googeln. Oder ich, auf jeden Fall.
Ich
weiß auch gar nicht. Aber auf jeden Fall so Fakten, die heute, die man sich dann mühsam in sein Gehirn verfrachtet hat und heute überhaupt keinen, wo es keinen Sinn mehr gibt, dass man die im Gehirn hat, weil man sie innerhalb von 2 Fingertipps irgendwie lesen kann. Und meine auch sehr optimistische Sichtweise ist dabei, dass eher, also dass dann halt das Wikipedia wird unser Extended Mind, so wie der Blindenstock des blinden Mannes oder der blinden Frau. Und wir dann eben anderen Platz und andere Zeit und anderen Spaß und andere Motivation haben, um unser Gehirn mit wichtigeren oder spannenden Sachen zu belegen.
Was machst du denn dann, wenn du in diesem Zwiespalt bist? Also in diesem Bewertungszwiespalt, wofür entscheidest du dich?
Also ich finde es eben auch super schwierig, weil ich die Trends ja auch sehr spannend finde und das auch gut finde so. Und das ist ja auch so, also ich ja auch in dem Bereich so gehe, gerade mit Innovationsmanagement irgendwie, und ich immer eben irgendwie diese Angst habe, dass es irgendwie dann endet in, also es gibt ja auch so ganz viele so Science-Fiction-Filme, wo man sein Haus nicht mehr verlässt, sondern nur einen Avatar hat, der für einen irgendwie rausgeht, für einen arbeiten geht oder am Ende dann eben nur zu Hause sitzt mit seiner VR-Brille und gar nichts mehr macht so. Und irgendwie, also ich habe immer die Angst davor, also ich glaube auch nicht, dass das passiert, aber es könnte halt trotzdem passieren, dass man irgendwie gerade diese Realitätsnähe irgendwie oder diese Nähe zu seiner Umwelt dadurch verliert. Weil man jetzt ja auch immer so hört, dass gerade so Social Media irgendwie auch diese sozialen Kontakte einfach nicht mehr hat, sondern man macht alles nur noch virtuell. Also was ich auch selbst merke, so ich skype dann ganz viel oder ich schreibe dann kurz lieber bei WhatsApp was.
Aber dann gehst du zu Diskussionsveranstaltungen. Also
genau,
also dieses völlig altmodische Format.
Genau, ja. Also ich habe halt immer die Angst, also ich sehe es bei mir selbst eben nicht, weil ich auch darauf achte, eben, dass ich sowas mache und dass ich das halt eben auch ausgleiche und lieber mich mit Leuten treffe, anstatt dann irgendwie schnell bei WhatsApp zu schreiben oder auch lieber telefoniere. Aber ich glaube, dass ganz viele das eben einfach so automatisch so damit gehen mit diesen Trends und gar nicht darüber nachdenken, dass sie irgendwie den Kontakt zu anderen verlieren oder so.
Ich glaube, es wird halt einfach noch sehr, sehr lange so sein, dass es halt cooler ist, irgendwo dich echt mit Leuten zu treffen. Ich glaube, das wird einfach so schnell nicht weggehen und so lange werden die Leute das auch machen.
Das wird so schnell nicht weggehen, dass die Leute gerne ausgehen. Und ich kann nur sagen, ein Glück, denn der digitale Salon war an dem Abend rappelvoll. Die nächste Fragerin war Anna, die für eine Digitalagentur daran arbeitet, die Sammlungen und Ausstellungen von Museen multimedial aufzuarbeiten. Kulturvermittlung soll vielfältiger werden, meinte Anna. Besucher sollen mit anderen Mitteln, also jenseits des Audioguides, in die Museen gelockt werden. Anna fragte, wie kann das gelingen, ohne eine digitale Wand zwischen Besuchern und Kunstwerken aufzubauen? Nochmal Julian.
Die Business-Fragestellung. Für solche Fragestellungen nehme ich ein paar.
Ja. Von? Wie lautet der?
Unterschiedlich, kommen alle Fragen.
Dann frage ich persönlich, mich interessiert persönlich.
Ganz persönlich. Also ich glaube, da gibt es ganz viel, was man Tolles machen kann. Tatsächlich sind wir in Berlin auch in der glücklichen Lage, ganz viele tolle Firmen zu haben, die sich mit sowas beschäftigen. Zum Beispiel Art&Com und Archimedes, die ganz viele spannende Sachen in dem Bereich machen.
Sag mal ein Beispiel. Also ich stehe vor irgendeinem Monet. Was könnte ich machen, außer vor dem Monet zu stehen oder den Audioguide Nummer 17 abzuhören?
Also gerade Augmented Reality ist auf jeden Fall ein Stichwort, wo man sich, glaube ich, ganz viel vorstellen kann. Ob jetzt im Naturkundemuseum der Tyrannosaurus Rex, der da als Skelett steht, plötzlich überlagert wird mit Muskelschichten und Haut und plötzlich anfängt zu laufen und man kann das betrachten. Das ist natürlich noch sehr zukunftsvisionär durch ein Head-Mounted Display oder ob man das auf dem Bildschirm versucht, eben mit Augmented Reality zu machen. Oder ob man vor dem Monet steht und man kann das Bild aufteilen in verschiedene Schichten. Da gab es vor Jahren, glaube ich, in Weimar schon so Experimente oder Forschung dazu, wie ein Kunstwerk in verschiedene Schichten aufgeteilt werden kann. Und von Skizzen über einzelne Farbschichten und mit Augmented Reality konnte man die dann übereinanderlegen und konnte damit interagieren, spezielle Teile wegmachen, wegwischen. Mhm. Ja, so dann verschiedene kontingente Entstehungsstufen dieses Kunstwerks einfach nachzuvollziehen. Man hat nicht mehr nur dieses Endergebnis, sondern kann die Zwischenstufen anschauen. Da geht ganz viel. Ich glaube, gerade bei Augmented Reality gibt es wirklich ein sehr, sehr großes Potenzial, das vielleicht auch für so eher alltägliches Leben wie den Museumsbesuch ganz, ganz viel Potenzial bietet. Vielleicht noch mehr als so die Virtual Reality, wo man immer ganze Welten irgendwie animieren muss, sich ganze Welten ausdenken muss, Dinge zu überlagern in der tatsächlich wahrgenommenen Umgebung mit digitalen Daten, mit digitalen Schichten. Da kann man sich, glaube ich, wirklich tolle Sachen vorstellen. Und da werden wir sicher auch noch viele tolle Sachen sehen. Und was die anderen Sinne angeht, das ist auf jeden Fall noch mal eine Ecke schwieriger als nur das Visuelle. Wenn man so ein bisschen im Internet versucht zu recherchieren, was gibt es so an Prototypen, gibt es tolle, spannende Sachen, die aber wirklich noch sehr in den Kinderschuhen stecken. Ob das haptische Sachen sind, irgendwelche Exoskelette, irgendwelche Handschuhe, die verhindern sollen, dass man die Hand komplett um einen virtuellen Gegenstand schließen kann, damit man das Gefühl hat, man fasst ihn an und man kann eben nicht durchgreifen, sondern da ist irgendwo ein Widerstand. Oder ob das Headsets mit Geruch sind, wo dann verschiedene Schläuche um einen herum gewickelt sind und man sieht ein bisschen aus wie der Predator aus Alien, aber es werden verschiedene Gerüche dann plötzlich implementiert und die sollen ja ein olfaktorisches Erlebnis dann bringen. Auch das kann man sicherlich sich
so
langfristig
als Monet seine Farben anrührt.
Im Museum vorstellen.
Ich weiß nicht, worüber denkst du denn dann nach, Anna? Also geht's dir geht's um Wissensvermittlung und ich vermute, es geht dir um den großen Kanal des Sehens, also der visuellen Vermittlung. Oder wie wollt ihr noch arbeiten? Womit arbeitet ihr noch?
Es geht ganz, ganz generell um Kulturvermittlung. Wie schaffen wir es, Menschen zu begeistern und damit auch was hängen bleibt? Also einfach neue Wege zu schaffen. Wie kommen wir ran, dass es der Mensch sich mit Kunst auseinandersetzt, ohne dass er überfordert wird und dass das echte Erlebnis dann auch noch irgendwie da ist und dass eben keine Barriere noch eine Barriere. Er darf schon das Kunstwerk nicht anfassen, dass sich noch eine Barriere aufgeworfen wird. Ganz generell, es ist eher jetzt Long-Term-Vision. Es wird es nicht sofort irgendwie möglich sein. Wahrscheinlich im nächsten Schritt werden wir Multimedia-Guides haben, wo wir noch 3D-Animationen drin haben und Videos. Und die haben wir ja alles schon mit Beacons und so weiter, dass man dann punktuell dann die Informationen erhält, wenn man dann vor dem jeweiligen Exponat steht, dass man gar nicht mehr suchen muss, das will ja auch kein Mensch mehr, Dinge irgendwie suchen, er will die Sachen einfach gepusht kriegen, eben dieses Gedächtnis abgeben und dann die Informationen erhalten, wenn sie doch relevant sind, um sich nicht zu überfordern.
Was sagt denn da der Neurowissenschaftler? Das würde mich jetzt dann nochmal interessieren, wenn du sagst, Gedächtnis abgeben und Sachen nicht suchen und so. Ist es in der Tat so, dass ich dann, wenn ich ein Kunstwerk oder ein naturkundliches Artefakt, egal was, so aufbereitet bekomme, ist es so, dass ich es besser verstehe und dann vielleicht doch im Gedächtnis bewahre, als wenn ich da diese kleinen, in Ameisenschrift geschriebenen Schildchen durchlese?
Na, so ist die Frage, aber ich vermute ja. Kann's aber, wahrscheinlich gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu. Ich möchte da gar nicht so sehr als irgendwie Psychologe und Neurowissenschaftler sprechen, sondern ich möchte auch gar nicht ein ganz neues Fass aufmachen, aber ist es nicht auch, da bei Kunst ist es, ich finde, es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil es doch auch so eine, es ist nicht so ein zentraler Aspekt der Kunstdiskussion, ob man dieses ganze Hintergrundwissen beispielsweise überhaupt braucht, um ein Werk zu verstehen oder ob es nicht einfach um die tatsächliche, unmittelbare Erfahrung mit einem Kunstwerk geht.
Deswegen würde dann ja gegen eine Aufbereitung und Vermittlung sprechen.
Hätte ich tatsächlich auch gesagt. Also nachdem du das gesagt hast, mit den Schichten wegnehmen, habe ich auch gedacht, ist das jetzt, bringt das was? Also wird das dadurch besser? Ich meine, wenn die Leute interaktive Kunstwerke sehen sollen, dann müssen halt mehr interaktive Kunstwerke gemacht werden. Ja. Also würde ich sagen, also wenn die alte Kunst langweilig ist, schmeißt sie halt weg und mach neue. Dann
stelle ich jetzt mal so in den Raum, das ist jetzt nicht unbedingt meine Meinung, aber ich meine, du kannst ja, Leute finden ja auch vielleicht gut, wenn da nur ein Bild hängt und da nichts Interaktives ist, sondern nur ein Kärtchen dran steht, Monet oder irgendein anderer Maler.
Mensch, Anna, jetzt geht dir der Job flöten. Du wolltest bei
diesen Kunstwerken finde ich, weiß ich gar nicht so. Ich finde es eher spannend, halt, wenn es um Wissensvermittlung, also wenn es jetzt eine Ausstellung über die Geschichte der Inkas ist oder was ich über den Ersten Weltkrieg oder was auch immer. Wenn es wirklich so eine, ich weiß gar nicht, es gibt es in Deutschland eine Unterscheidung, es gibt ja Ausstellungen und also Kunstausstellungen und wissensvermittelnde Ausstellungen.
Na, je nachdem, wie das halt kuratiert ist, aber ich meine, im Endeffekt hängt es wahrscheinlich eben mit der Begeisterung. Muss man erst Begeisterung irgendwie wecken oder hat der Nutzer oder der Besucher vielmehr schon, ist er von etwas begeistert und ist er schon angefixt so? Ja, oder muss man ihm erst sagen, hier, da ist was ganz Tolles, wo du dich anfixen lassen kannst, um eben einzutauchen, um den Weg gehen zu wollen? Oder ist er schon bereit, den Weg zu gehen? Vielleicht ist es dann auch der Chatbot, den man hier fragt, das erzähl mir doch mal was zu dem Kunstwerk. Man weiß es nicht.
Ja, vielleicht ist es auch einfach ein super Guide, der einen persönlich darum führt. Also ich glaube, der Trend
das,
geht...
Das wirst du nie toppen können.
Ja, genau, das glaube ich tatsächlich auch. Also ich glaube, der Trend geht halt wieder zu offline ein Stück aus.
Interessante Wolken.
Ein Stück weit. Also ich meine, ich glaube, die Leute lernen das wieder schätzen. Das habe ich ja eben auch versucht zu sagen, dass die Leute gar keinen Bock mehr auf diese Smartphones
haben. Aber das ist jetzt wirklich spannend. Also Anna ist nach vorne gekommen mit der Frage, wie kann ich das multimedial in anderen Realitäten aufbereiten. Zwischendrin haben wir die Kunst als solche eh schon mal rausgeschmissen und gesagt, dann müssen wir halt andere Sachen in die Museen
reintun.
Nicht die
Kunst als solche, nur die Werke.
Zum Schluss kommen wir jetzt wieder dabei raus, ist doch schön so, wie es ist. Also ich glaube, das illustriert ganz gut. In 4 Minuten haben wir jetzt so ziemlich alle extremen Einstellungen, die man dazu haben kann, benannt. Das illustriert ganz gut, dass wir offenbar alle keinen Plan haben. Also dann bin ich ja jetzt zumindest mit mir am Ende relativ versöhnt, weil ich dachte, ihr habt so die in Stein gemeißelten Antworten. Aber dem ist nicht so.
Nö, dem war echt nicht so. Und das hat die Diskussion so erfreulich tief und auch offen gemacht. Ein ganz großes Vergnügen. In der realen Realität ging die Diskussion sogar noch ein paar Minütchen weiter. Das komplette Övre findet ihr online als Podcast auf D-Radio Wissen. Der digitale Salon gönnt sich im Dezember eine Auszeit. Am 25. Januar im funkelnagelneuen Jahr 2017 geht's dann weiter mit dem schönen Thema Akademie der Autodidakten. Treffpunkt wie immer 19 Uhr im HIIG in der Französischen Straße in Berlin-Mitte oder im Stream oder auf Twitter unter Hashtag Dicksaal. Übrigens sammeln wir gerade neue Themen, also Vorschläge von euch, für den Salon auf der Facebook-Seite des HIIG. Damit ist Katja Weber raus und ich wünsche euch noch einen schönen Abend in euren Realitäten.